Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Ansichten der Natur, Teil 2. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt. Aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804.
Wie durch ein Wunder entgingen Humboldt und sein Reisegefährte Bonpland auf ihrer Expedition ernsthaften Erkrankungen und den zahlreichen Gefahren. Und Gefahren lauerten im südamerikanischen Dschungel überall.
Wir hielten gegen Mittag an einem unbewohnten Ort, Algodonal genannt. Ich trennte mich von meinen Gefährten, während man das Fahrzeug ans Land zog und das Mittagessen rüstete. Ich ging am Gestade hin, um in der Nähe einen Trupp Krokodile zu beobachten, die in der Sonne schliefen, wobei sie ihre mit breiten Platten belegten Schwänze aufeinander legten. Kleine schneeweiße Reiher liefen ihnen auf den Rücken, sogar auf dem Kopf herum, als wären es Baumstämme. Die Krokodile waren graugrün, halb mit trockenem Schlamm überzogen. Ihrer Farbe und ihrer Regungslosigkeit nach konnte man sie für Bronzebilder halten. Wenig fehlte aber, so wäre mir der Spaziergang übel bekommen. Ich hatte immer nur nach dem Flusse hingesehen, aber indem ich Glimmerblättchen aus dem Sande aufnahm, bemerkte ich die frische Fährte eines Tigers, die an ihrer Form und Größe so leicht zu erkennen ist. Das Tier war dem Walde zugegangen, und als ich nun dorthin blickte, sah ich 80 Schritt von mir einen Jaguar unter dem dichten Laub eine Theiba liegen. Nie ist mir ein Tiger so groß vorgekommen. Es gibt Vorfälle im Leben, wo man vergeblich die Vernunft zu Hilfe ruft. Ich war sehr erschrocken, indessen noch so weit Herr meiner selbst und meiner Bewegungen, dass ich die Verhaltungsregeln befolgen konnte, die uns die Indianer schon oft für dergleichen Fälle erteilt hatten. Ich ging weiter, lief aber nicht. Ich vermied es, die Arme zu bewegen und glaubte zu bemerken, dass der Jaguar mit seinen Gedanken ganz bei einer Herde Capybaras war, die über den Fluss schwammen. Jetzt kehrte ich um und beschrieb einen ziemlich weiten Bogen dem Ufer zu. Je weiter ich von ihm wegkam, desto rascher glaubte ich gehen zu können. Wie oft war ich in Versuchung, mich umzusehen, ob ich nicht verfolgt werde. Glücklicherweise gab ich diesem Drange erst sehr spät nach. Der Jaguar war ruhig liegen geblieben. Diese ungeheuren Katzen mit geflecktem Fell sind hierzulande, wo es Kapibaras, Bisamschweine und Hirsche im Überfluss gibt, so gut genährt, dass sie selten einen Menschen anfallen. Ich kam atemlos beim Schiffe an und erzählte den Indianern mein Abenteuer. Sie schienen sich nicht viel daraus zu machen. Indessen luden wir unsere Flinten und sie gingen mit uns auf den Theiba-Baum zu, unter dem der Jaguar gelegen. Wir trafen ihn nicht mehr und ihm in den Wald nachzugehen war nicht geraten, da man sich zerstreuen oder in einer Reihe durch die verschlungenen Lianen gehen musste. Den Aufgang der Sonne verkündete der ferne Lärm der Brüllaffen. Vor einer Baumgruppe mitten in der Ebene gewahrten wir zahlreiche Banden, die wie eine Prozession äußerst langsam von Baum zu Baum zogen. Hinter einem männlichen Tier kamen viele weibliche, deren mehrere ihre Jungen auf der Schulter trugen. Wahrhaft erstaunlich ist die Einförmigkeit in den Bewegungen dieser Affen. So oft die Zweige benachbarter Bäume nicht zusammenreichen, hängt sich das Männchen an der Spitze des Trupps mit dem zum Fassen bestimmten schwieligen Teile seines Schwanzes auf, lässt den Körper frei schweben und schwingt denselben hin und her, bis er den nächsten Ast packen kann. Der ganze Zug macht sofort an derselben Stelle dieselbe Bewegung. Die Indianer versichern, wenn die Brüllaffen den Wald mit ihrem Geheul erfüllen, so haben sie immer einen Vorsänger. Die Bemerkung ist nicht unrichtig. Man hört meistens lange fort eine einzelne, stärkere Stimme, worauf eine andere von verschiedenem Tonfall sie ablöst. Noch mehr, die Missionare versichern, wenn bei den Brüllaffen ein Weibchen im Begriffe sei zu werfen, so unterbreche der Chor sein Geheul, bis das Junge zur Welt gekommen sei. Ob etwas Wahres hierin ist, habe ich selbst nicht ausmachen können, ganz grundlos scheint es aber allerdings nicht zu sein. Ich habe beobachtet, dass das Geheul einige Minuten aufhört, so oft ein ungewöhnlicher Vorfall, zum Beispiel das Ächzen eines verwundeten Brüllaffen, die Aufmerksamkeit des Trupps in Anspruch nimmt. Bei der Mesa de Paja betraten wir das Becken der Llanos. Die Sonne stand beinahe im Zenit. Der Boden zeigte überall, wo er von Vegetation entblößt war, eine Temperatur von 48 bis 50 Grad. In der Höhe, in der wir uns auf unseren Maultieren befanden, war kein Lufthauch zu spüren. Aber in dieser scheinbaren Ruhe erhoben sich fortwährend kleine Staubwirbel infolge der Luftströmungen, die dicht am Boden durch die Temperaturunterschiede zwischen dem nackten Sand und den mit Gras bewachsenen Flecken hervorgebracht werden. Diese Sandwinde steigern die erstickende Hitze der Luft. Jedes Quarzkorn, weil es wärmer als die umgebende Luft ist, strahlt ringsum Wärme aus, und es hält schwer, die Lufttemperatur zu beobachten, ohne dass Sandteilchen gegen die Kugel des Thermometers getrieben werden. Die Ebenen ringsum schienen zum Himmel anzusteigen, und die weite, unermessliche Einöde stellte sich unseren Blicken als eine mit Tang und Meeralgen bedeckte See dar. Erde und Himmel schmolzen dort ineinander. Durch den trockenen Nebel und die Dunstschichten gewahrte man in der Ferne Stämme von Palmbäumen. Ihrer grünenden Wipfel beraubt, erschienen diese Stämme wie Schiffsmasten, die am Horizont auftauchten. Der einförmige Anblick dieser Steppen hat etwas Großartiges, aber auch etwas Trauriges und Niederschlagendes. Es ist, als ob die ganze Natur erstarrt wäre. Kaum dass hin und wieder der Schatten einer kleinen Wolke, die durch den Zenit eilend die nahende Regenzeit verkündet, auf die Savanne fällt. Der erste Anblick der Llanos überrascht vielleicht nicht weniger als der der Andenkette. Nur schwer gewöhnt man sich an den Anblick der Llanos von Venezuela und Casanare, der Pampas von Buenos Aires und Chaco, die beständig 20, 30 Tagereisen lang ein Bild der Meeresfläche bieten. Die Ebenen im Westen und Norden von Europa geben nur ein schwaches Bild von den unermesslichen Llanos in Südamerika. Die amerikanischen Llanos oder Pampas sind wahre Steppen. Sie sind in der Regenzeit schön begrünt, aber in der trockensten Jahreszeit bekommen sie das Ansehen von Wüsten. Das Kraut zerfällt zu Staub, der Boden berstet, das Krokodil und die großen Schlangen liegen begraben im ausgedörrten Schlamm, bis die ersten Regengüsse im Frühjahr sie aus der langen Erstarrung wecken. Der eigentümlichste Zug der Savannen oder Steppen Südamerikas ist die völlige Abwesenheit aller Erhöhungen, die vollkommen waagerechte Lage des ganzen Bodens. Die spanischen Eroberer haben sie daher auch weder Wüsten, noch Savannen, noch Prärien genannt, sondern Ebenen, Los Llanos. Auf 600 Quadratkilometer zeigt der Boden oft keine fußhohe Unebenheit. Nirgends ist der Mensch so anhaltend dem sengenden Strahl der tropischen Sonne ausgesetzt. Sie nähren sich von luftdürrem, schwach gesalzenem Fleisch. Selbst ihre Pferde fressen es zuweilen. Sie sind beständig im Sattel und meinen nicht, den unbedeutendsten Gang zu Fuß machen zu können. Wir trafen im Hof einen alten Negersklaven, der in der Abwesenheit des Herrn das Regiment führte. Herden von mehreren tausend Kühen sollten in der Steppe weiden. Trotzdem baten wir vergeblich um einen Topf Milch. Man reichte uns in Tutomo-Früchten gelbes, schlammiges, stinkendes Wasser. Es war aus einem Sumpf in der Nähe geschöpft. Die Bewohner der Llanos sind so träge, dass sie gar keine Brunnen graben, obgleich man wohl weiß, dass sich fast allenthalben in 3 Metern Tiefe gute Quellen in einer Schicht von Konglomerat oder rotem Sandstein finden. Nachdem man die eine Hälfte des Jahres durch Überschwemmungen gelitten, erträgt man in der anderen geduldig den peinlichsten Wassermangel. Ein alter Neger riet uns, das Gefäß mit einem Stück Leinwand zu bedecken und so gleichsam durch einen Filter zu trinken, damit uns der üble Geruch nicht belästige und wir vom feinen, gelblichen Ton, der im Wasser suspendiert ist, nicht so viel zu verschlucken hätten. Wir ahnten nicht, dass wir von nun an monatelang auf dieses Hilfsmittel angewiesen sein würden. Wir konnten erst um 10 Uhr morgens unter Segel gehen. Nur schwer gewöhnten wir uns an die neue Piroge, die uns eben ein neues Gefängnis war. Um an Breite zu gewinnen, hatte man auf dem Hinterteil des Fahrzeugs aus Baumzweigen eine Art Gitter angebracht, das auf beiden Seiten über den Bord hinausreichte. Leider war das Blätterdach darüber so niedrig, dass man gebückt sitzen oder ausgestreckt liegen musste, wo man dann nichts sah. Da man die Pirogen durch die Stromschnellen ja von einem Fluss zum anderen schleppen muss und weil man dem Wind zu viel Fläche böte, wenn man das Blätterdach höher machte, so kann auf den kleinen Fahrzeugen, die zum Rio Negro hinaufgehen, die Sache nicht anders eingerichtet werden. Das Dach war für 4 Personen bestimmt, die auf dem Verdeck oder dem Gitter aus Baumzweigen lagen. Aber die Beine reichen weit über das Gitter hinaus und wenn es regnet, wird man zum halben Leib durchnässt. Dabei liegt man auf Ochsenhäuten oder Tigerfellen und die Baumzweige darunter drücken einen durch die dünne Decke gewaltig. Das Vorderteil des Fahrzeugs nahmen die indianischen Ruderer ein, die 3 Fuß lange, löffelförmige Pagayes führten. Sie sind ganz nackt, sitzen paarweise und rudern im Takt, den sie merkwürdig genau einhalten. Ihr Gesang ist trübselig, eintönig. Die kleinen Käfige mit unseren Vögeln und Affen, deren immer mehr wurden, je weiter wir kamen, waren teils am Dachgerüst, teils am Vorderteil aufgehängt. Es war unsere Reisemenagerie. Obgleich viele der kleinen Tiere durch Zufall, meist aber am Sonnenstich zugrunde gingen, hatten wir ihrer bei der Rückkehr von Cassiquiare noch 14. Wenn wir unser Nachtlager aufschlugen, befanden sich die Menagerie und die Instrumente immer in der Mitte. Ringsum kamen sofort unsere Hängematten, dann wieder Indianer und zu äußerst die Feuer, die man für unentbehrlich hielt, um den Jaguar ferne zu halten. Um Sonnenaufgang stimmten unsere Affen in das Geschrei der Affen im Walde ein. Dieser Verkehr zwischen Tieren derselben Art, die einander zugetan sind, ohne sich zu sehen, von denen die einen der Freiheit genießen, nach der die anderen sich sehnen, hat etwas Wehmütiges, Rührendes. Auf der überfüllten, keine 3 Fuß breiten Piroge blieb für die getrockneten Pflanzen, die Koffer, einen Sextanten, den Kompass und die meteorologischen Instrumente kein Platz als der Raum unter dem Gitter aus Zweigen, auf dem wir den größten Teil des Tags ausgestreckt liegen mussten. Wollte man irgendetwas aus einem Koffer holen oder ein Instrument gebrauchen, musste man ans Ufer fahren und aussteigen. Zu diesen Unbequemlichkeiten kam noch die Plage der Moskitos, die unter einem so niedrigen Dache in Scharen hausen, und die Hitze von den Palmblättern, deren obere Fläche beständig der Sonnenglut ausgesetzt ist. Jeden Augenblick suchten wir uns unsere Lage erträglicher zu machen und immer vergeblich. Während der eine sich unter ein Tuch steckte, um sich vor den Insekten zu schützen, verlangte der andere, man solle grünes Holz unter dem Blätterdach anzünden, um die Mücken durch den Rauch zu vertreiben. Wegen des Brennens der Augen und der Steigerung der ohnehin erstickenden Hitze war das eine Mittel so wenig anwendbar als das andere. Aber mit einem munteren Geiste, bei gegenseitiger Herzlichkeit, bei offenem Sinn und Auge für die großartige Natur dieser weiten Stromtäler, fällt es den Reisenden nicht schwer, Beschwerden zu ertragen, die zur Gewohnheit werden. Wenn ich mich hier auf diese Kleinigkeiten eingelassen habe, geschah es nur, um die Schifffahrt auf dem Orinoco zu schildern und begreiflich zu machen, dass Bonpland und ich auf diesem Stück unserer Reise beim besten Willen lange nicht alle die Beobachtungen machen konnten, zu denen uns die an wissenschaftlicher Ausbeute so reiche Naturumgebung aufforderte. Noch habe ich von der einsamsten, abgelegensten christlichen Niederlassung am oberen Orinoco zu sprechen. Gegenüber dem Punkte, wo die Gabelteilung erfolgt, auf dem rechten Ufer des Flusses, erhebt sich amphitheatralisch der Granitbergstock des Dvida. Dieser Berg, den die Missionare einen Vulkan nennen, ist gegen 2600 Meter hoch. Er nimmt sich, da er nach Süd und West steil abfällt, äußerst großartig aus. Sein Gipfel ist kahl und steinig, aber überall, wo auf den weniger steilen Abhängen Dammerde haftet, hängen auf den Seiten des Dvida gewaltige Wälder wie in der Luft. An seinem Fuße liegt die Mission Esmeralda, ein Dörfchen mit 80 Einwohnern, auf einer herrlichen, von Bächen mit schwarzem, aber klarem Wasser durchzogenen Ebene, einem wahren Wiesengrund, auf dem in Gruppen die Mauritia-Palme, der amerikanische Sagobaum, steht. Dem Berge zu wird die sumpfige Wiese zur Savanne, die um die untere Region der Cordilleren herläuft. Hier trifft man ungemein große Ananas von köstlichem Geruch. Esmeralda ist berühmt als der Ort, wo am besten am Orinoco das starke Gift Curare bereitet wird, das im Krieg, zur Jagd und, was seltsam klingt, als Mittel gegen Magenbeschwerden dient. Als wir nach Esmeralda kamen, kehrten die meisten Indianer von einem Ausflug ostwärts über den Rio Padamo zurück, wobei sie Chuvias oder die Früchte der Bertolezio und eine Schlingpflanze, welche das Curare gibt, gesammelt hatten. Diese Heimkehr wurde durch eine Festlichkeit begangen, die in der Mission La Fiesta de las Chuvias heißt und unseren Ernte- und Weinlesefesten entspricht. Die Weiber hatten viel gegorenes Getränk bereitet und 2 Tage lang sah man nur betrunkene Indianer. Das Glück wollte, dass wir einen alten Indianer trafen, der weniger betrunken als die anderen und eben beschäftigt war, das Curare-Gift aus den frischen Pflanzen zu bereiten. Der Mann war der Chemiker des Orts. Wir fanden bei ihm große tönerne Pfannen zum Kochen der Pflanzensäfte, flachere Gefäße, die durch ihre große Oberfläche die Verdunstung befördern, tütenförmig aufgerollte Bananenblätter zum Durchseihen der mehr oder weniger faserige Substanzen enthaltenden Flüssigkeiten. Die größte Ordnung und Reinlichkeit herrschten in dieser zum chemischen Laboratorium eingerichteten Hütte. Der Indianer, der uns Auskunft erteilen sollte, heißt in der Mission der Giftmeister, Amo des Curare. Er hatte das steife Wesen und den pedantischen Ton, den man früher in Europa den Apothekern zum Vorwurf machte. »Ich weiß«, sagte er, »die Weißen verstehen die Kunst, Seife zu machen, und das schwarze Pulver, bei dem das Üble ist, dass es Lärm macht und die Tiere verscheucht, wenn man sie nicht getroffen hat. Das Curare, dessen Bereitung bei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, ist besser als alles, was ihr dort drüben über dem Meere zu machen wisst. Es ist der Saft einer Pflanze, der ganz leise tötet, ohne dass man weiß, woher der Schuss kommt.« Diese chemische Operation, auf die der Meister des Curare so großes Gewicht legte, schien uns sehr einfach. Das Schlinggewächs, Betschuko, aus dem man in Esmeralda das Gift bereitet, ist der Betschuko de Mavacure und er kommt östlich von der Mission am linken Ufer des Orinoco, jenseits des Rio Amaguaca im granitischen Bergland von Guanaya und Yumariquin in Menge vor. Der frische Saft der Liane gilt nicht für giftig. Vielleicht zeigt er sich nur wirksam, wenn er stark konzentriert ist. Das furchtbare Gift ist in der Rinde und einem Teil des Splints enthalten. Man schabt mit einem Messer 8 bis 10 Millimeter dicke Mabakure-Zweige ab und zerstößt die abgeschabte Rinde auf einem Stein, wie er zum Reiben des Maniokmehls dient, in ganz dünne Fasern. Da der giftige Saft gelb ist, so nimmt die ganze faserige Masse die nämliche Farbe an. Man bringt dieselbe in einen 25 cm hohen, 10 cm weiten Trichter. Diesen Trichter strich der Giftmeister unter allen Gerätschaften des indianischen Laboratoriums am meisten heraus. Er fragte uns mehrere Male, ob wir por Allah dort drüben, das heißt in Europa, jemals etwas gesehen hätten, das seinem Embudo gleiche. Es war ein tütenförmig aufgerolltes Bananenblatt, das in einer anderen, stärkeren Tüte aus Palmblättern steckte. Die ganze Vorrichtung ruhte auf einem leichten Gestell von Blattstielen und Fruchtspindeln einer Palme. Man macht zuerst einen kalten Aufguss, indem man Wasser an den faserigen Stoff, die gestoßene Rinde des Mabakure, gießt. Mehrere Stunden lang tropft ein gelbliches Wasser vom Blatttrichter ab. Dieses durchsickernde Wasser ist die giftige Flüssigkeit. Sie erhält aber die gehörige Kraft erst dadurch, dass man sie, wie die Melasse, in einem großen tönernen Gefäß abdampft. Der Indianer forderte uns von Zeit zu Zeit auf, die Flüssigkeit zu kosten. Nach dem mehr oder minder bitteren Geschmack beurteilt man, ob der Saft eingedickt genug ist. Dabei ist keine Gefahr, da das Curare nur dann tödlich wirkt, wenn es unmittelbar mit dem Blut in Berührung kommt. Getrocknet gleicht der Stoff dem Opium. Er schmeckt sehr angenehm bitter und Bonpland und ich haben oft kleine Mengen verschluckt. Gefahr ist keine dabei, wenn man nur sicher ist, dass man an den Lippen oder am Zahnfleisch nicht blutet. Bei den Indianern gilt das Curare innerlich genommen als ein treffliches Magenmittel. Die Pirawas und Salivas-Indianer bereiten dasselbe Gift. Es hat auch ziemlichen Ruf, ist aber doch nicht so gesucht wie das von Esmeralda. Die Bereitungsart scheint überall ungefähr dieselbe. Am Orinoco wird selten ein Huhn gespeist, das nicht durch einen Stich mit einem vergifteten Pfeil getötet worden wäre. Ja, die Missionare behaupten sogar, das Fleisch der Tiere sei nur dann gut, wenn man dieses Mittel anwende. Unser Reisebegleiter, der am dreitägigen Fieber leidende Pater Sea, ließ sich jeden Morgen einen Pfeil und das Huhn, das wir speisen wollten, lebend in seine Hängematte bringen. Er hätte eine Operation, auf die er trotz seines Schwächezustandes ein sehr großes Gewicht legte, keinem anderen überlassen mögen. Große Vögel, zum Beispiel ein Guan oder ein Oko, sterben, wenn man sie in den Schenkel sticht, in 2 bis 3 Minuten. Bei einem Schwein oder Pekari dauert es oft 10 bis 12. In Maipures rüstete ein Farbiger, ein Sambo, ein Mischling von Indianer und Neger, für Bonpland giftige Pfeile, wie man sie in die Blasrohre steckt, wenn man kleine Affen und Vögel jagt. Es war ein Zimmermann von ungemeiner Muskelkraft. Er hatte die Unvorsichtigkeit, das Curare zwischen den Fingern zu reiben, nachdem er sich unbedeutend verletzt, und stürzte zu Boden von einem Schwindel ergriffen, der eine halbe Stunde anhielt. Zum Glück war es nur schwaches Curare, des man sich bedient, um sehr kleine Tiere zu schießen. Auf unserer Rückfahrt von Esmeralda nach Arturis entging ich selbst einer ziemlich nahen Gefahr. Das Curare hatte Feuchtigkeit angezogen, war flüssig geworden und aus dem schlecht verschlossenen Gefäß über unsere Wäsche gelaufen. Beim Waschen vergaß man, einen Strumpf von innen zu untersuchen, der voll Curare war. Und erst als ich den klebrigen Stoff mit der Hand berührte, merkte ich, dass ich einen vergifteten Strumpf angezogen hätte. Die Gefahr war desto größer, da ich gerade an den Zehen blutete, weil mir Sandflöhe schlecht ausgegraben worden waren. Dem alten Indianer, dem Giftmeister, schien es zu schmeicheln, dass wir ihm bei seinem Laborieren mit so großem Interesse zusahen. Er fand uns so gescheit, dass er nicht zweifelte, wir könnten Seife machen. Diese Kunst erschien ihm nach der Bereitung des Curare als eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes. Als das flüssige Gift in die zu seiner Aufnahme bestimmten Gefäße gegossen war, begleiteten wir den Indianer zum Chubias-Feste. Man feierte durch Tänze die Ernte der Chubias und überließ sich der rohesten Völlerei. Wir verließen die Mission Esmeralda am 17. Mai. Wir waren nicht eben krank, aber wir fühlten uns alle matt und schwach infolge der Insektenplage, der schlechten Nahrung und der langen Fahrt in engen, nassen Kanus. Unsere Piroge war erst gegen 3 Uhr abends bereit, uns aufzunehmen. Während der Fahrt auf dem Cassiquiare hatten sich unzählige Ameisen darin eingenistet und nur mit Mühe säuberte man davon das Dach aus Palmblättern, unter dem wir nun wieder 22 Tage lang liegen sollten. Thank you.
Sie hörten Ansichten der Natur. Wolfgang Büttner liest Alexander von Humboldt aus den lateinamerikanischen Reiseberichten der Jahre 1799 bis 1804. Den dritten Teil der Lesung hören Sie am Sonntag, den 30. Dezember um 9.30 Uhr. Die Lesungen und noch viel mehr zur Reihe Mensch und Natur finden Sie auch online bei deutschlandfunk.de Mensch und Natur.